Nach einer längeren Pause wollen wir heute wieder ein Stück weiterfahren in unserer Predigtreihe. Sie ist vielleicht schon fast vergessen gegangen. Wir sind in der Predigtreihe 6 Reformationen, alte Medizin neu entdeckt. Und als erstes möchte ich versuchen, einige ganz liebe und gewinnende Worte an diejenigen zu richten, die vielleicht sagen, aber Geschichte ist nicht so mein Ding. Ich möchte versuchen, euch ein bisschen warm zu machen. Ich habe Verständnis dafür. Das Erste, was ich euch heute Morgen ganz lieb sagen möchte, ich freue mich, dass ihr trotzdem da seid. Auch wenn ihr sagt, Geschichte ist nicht so mein Ding, denn im Bett wäre es heute Morgen auch noch ganz kuschelig warm. Schön, dass ihr da seid. Und das Zweite, überlegt euch einmal, warum ist eigentlich die Bibel voll von Geschichte? Im Alten Testament, voll von Geschichte. Das Neue Testament ist ebenfalls voll von Geschichten. Und nicht nur das, in der Bibel werden immer wieder Geschichten auch wiederholt. Also in dem Fall muss Geschichte etwas Wichtiges sein. Es gibt zum Beispiel Psalmen, die nennen sich Geschichtspsalmen, lange Psalmen. Da wird alles nochmals wiederholt, was uns schon in den 5 Büchern Mose gesagt wird. Und im Neuen Testament ist das gleich. Da werden Geschichten nochmals wiederholt. Ich denke zum Beispiel an die Rede von Stephanus. Der geht durch die ganze Geschichte Israels, die noch längst bekannt ist. Geschichte muss also doch etwas Wichtiges sein. Warum? Ich möchte es mit einem kurzen Satz erklären, den haben wir vielleicht auch schon gehört. Er hat 3 Wörter und er sagt es eigentlich aus, warum Geschichte so wichtig ist. Der Satz: Zukunft braucht Herkunft. Habt ihr sicher auch schon gehört. Zukunft braucht Herkunft. Das heißt, wenn wir unsere Herkunft und eben auch die Geschichte, die damit verbunden ist, kennen, dann sind wir besser fähig, auch unsere Zukunft gut zu gestalten. Wenn wir unsere Herkunft kennen, die Geschichte, die damit verbunden ist, dann sind wir besser fähig, unsere Zukunft auch richtig und gut einzuspuren. Oder ein anderer Satz drückt das noch ein bisschen deftiger aus, aber nicht weniger wahr, der lautet: Wer nichts lernt aus der Geschichte, auch wenn man sagt, das interessiert mich nicht, wer nichts lernt aus der Geschichte, der ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Kein Satz von mir, aber da ist eine tiefe Wahrheit drin. Wer nichts lernt von der Geschichte, der ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Und ich glaube, wir sind uns einig, das will niemand von uns. Das Ziel ist doch, dass wir besser fähig sind, unsere Zukunft, die persönliche und die auch der Gemeinde, besser und gut zu gestalten. So, jetzt frage ich euch, war das genug lieb und gewinnt, meine einleitenden Worte? Also Mühe habe ich mir gegeben. Ob es gelungen ist, weiß ich nicht. Und heute, wir haben schon gehört, feiern wir den Reformationssonntag und da denken wir ja sofort daran an die 95 Thesen, die Martin Luther damals in Wittenberg, ich sage mal, veröffentlicht hat. Die neuere Luther-Geschichte sagt, wahrscheinlich hat er sie nicht angeschlagen, die war nämlich auf Lateinisch, konnte ja das Volk nicht lesen, aber veröffentlicht hat er es auf jeden Fall. Aber jetzt heute bei unserem Thema geht es ja um die 5. Reformation. Eine Reformation, die sich 300 Jahre später ereignet hat. Und da taucht vielleicht die Frage auf, warum hat eine Reformation dann nicht gereicht? Warum gab es immer wieder und brauchte es immer wieder neue Reformationen bis heute? Ich möchte das versuchen ein bisschen deutlich zu machen. Grafisch, die Geschichte seit der ersten Reformation von Martin Luther. Die Geschichte seither der Gemeinde Jesu oder der Christenheit war nämlich nicht eine lineare Geschichte, sondern man könnte vielleicht die Geschichte so zeichnen, grafisch. Also die Geschichte der Gemeinde Jesu sehen wir auch schon im Alten Testament, ist gar nichts Neues, ist keine gerade Geschichte, sondern eine Wellenbewegung. Jetzt auf die Reformation, ich muss da vorne hinstehen, sonst wird alles schief, wenn ich schreibe. 1517, das war eben die erste Reformation mit Martin Luther, und dann haben wir uns schon damit beschäftigt, nur 3 Jahre später kam dann gleich die zweite Reformation durch die Täufer in Zürich, und dann haben wir uns im August mit der dritten Reformation beschäftigt. Vielleicht wisst ihr es noch, 1675, 150 Jahre später circa, die dritte Reformation durch den Pietismus. Vielleicht möchtet ihr noch erinnern an August Hermann Francke, ist nur einer davon. Und heute beschäftigen wir uns jetzt mit einer weiteren Reformation um 1814. Und diese Reformation wird der Réveil genannt in Genf. Also ihr seht, jede Reformation war immer eine Erweckung. Jede Reformation war immer ein geistliches Aufblühen, ein geistliches Wachwerden. Da kamen Menschen zum Glauben. Da hat die Freude der Erlösung bei vielen Menschen Raum gewonnen. Da ist es vorwärts, aufwärts gegangen mit dem Reiche Gottes. Das hatte zum Teil Auswirkungen auch auf die Gesellschaft. Familien wurden erneuert, Ehen wurden erneuert. Das soziale Umfeld hat sich erneuert. Das ist vor allem dann auch hier ganz drastisch passiert. Wir kommen noch darauf, in England. Aber es gab eben immer auch die andere Seite. Irgendwann ist dieses Wachwerden wieder eingeschlafen. Irgendwann wurden die Christen wieder lau. Irgendwann sind die Gemeinden und auch einzelne Christen erstarrt im Traditionalismus. Irgendwann ist man innerlich weggekommen vom Evangelium. Das Leben hat sich entfernt von den Werten des Evangeliums. Und darum hat Gott immer wieder neu einen Weckruf erschallen lassen in seiner Liebe. Einen liebevollen Weckruf. Ich möchte euch einen nennen jetzt aus der Bibel, einen liebevollen Weckruf, der aber sehr deutlich ist. Und diesen hat Gott immer wieder erschallen lassen. Und wir kennen das hoffentlich auch aus unserem Leben. Ich kenne mehrere solche Weckrufe Gottes in meinem Leben. Wo es heißt im Epheser 5, Vers 14, wach auf, der du schläfst oder wieder eingeschlafen bist. Steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Das ist immer wieder passiert. Oder wir können es ganz einfach sagen, die Geschichte der Gemeinde Jesu seit der Reformation war einerseits immer wieder ein Weckruf Gottes und auf der anderen Seite war sie geprägt von Schlaftabletten. Die habe ich zu Hause gefunden. Immer ein Wechsel, Weckruf Gottes. Schlaftablette. Weckruf Gottes und dann irgendwann wieder Schlaftablette. Was steht hier? Unterstützt den Schlaf. Das ist die Geschichte seit der ersten Reformation. Weckruf Gottes, Einschlafen der Christen, wieder Weckruf Gottes, wieder Einschlafen der Christen, wieder Weckruf Gottes. Und jetzt kommen wir zum Thema von heute. Ja, wie hat denn die Schlaftablette geheißen 300 Jahre nach Martin Luther? Sie hat einen Namen, vor allem einen Namen. Es gab mehrere Faktoren, aber eine große Schlaftablette war, das nennt man die Aufklärung. Die Aufklärung. Ich werde es ganz einfach erklären. Was ist die Aufklärung? Bereits der alte Kirchenvater Augustinus und auch Martin Luther und dann auch wieder die Pietisten, die haben das gelehrt, was die Bibel vom Herz des Menschen sagt, nämlich, dass es schwarz ist. Und dann kam die Aufklärung. Dann wurden die Leute plötzlich gescheiter und da hat die Aufklärung hat gesagt, das stimmt nicht. Das menschliche Herz ist nur hellgrau. Und wenn wir es pflegen mit guter Bildung, menschlicher Bildung, dann wird es weiß. Das ist die Aufklärung. Eine Bewegung, die bis heute seine Auswirkungen hat. Das heißt, man hat biblische Werte ersetzt durch menschliche Vernunft. Und die Kirchen wurden immer leerer. Und aus dieser Aufklärung heraus ist dann die französische Revolution gewachsen. Ganz schlimmer Fehler. Die französische Revolution. Und die hat sich auf die Fahne geschrieben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die haben gesagt, wir schaffen das Paradies auf dieser Erde ohne Gott. Und wenn wir die Geschichte anschauen, was hat die französische Revolution bewirkt? Tausende von unschuldigen Menschen hat sie umgebracht. Und jetzt haben wir gefeiert oder waren erinnert worden an den Kommunismus, 100 Jahre Oktoberrevolution, habt ihr vielleicht auch mitverfolgt, unglaublich. Auch der Kommunismus hat behauptet, wir schaffen das Paradies auf dieser Erde ohne Gott. Und was ist das Resultat davon, nach 100 Jahren? Es hat mich erschüttert in diesen Tagen. Als ich gelesen habe, der Kommunismus hat 111 Millionen Menschen auf dem Gewissen, die brutal und unschuldig ermordet wurden. Das hat die menschliche Vernunft hervorgebracht. Ein Beweis davon, dass die Bibel recht hat. Die Bibel, wo schon sagt, im ersten Buch der Bibel, wo es heißt, das menschliche Herz ist nicht hellgrau und wird durch Bildung weiß, sondern das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Das können ja die Eltern hier auch bestätigen. Welches Wort kann ein Kind zuerst? Ja. Auf dem Wickeltisch fängt es schon an, wo man den Hintern hebt, oder weil es ihm nicht passt. Ja. Die Aufklärung. Und das war die Situation damals in Genf am Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Schlaftablette der Aufklärung und auch die Auswirkungen der französischen Revolution haben die Stadt des Reformators Calvin, wenn man es mal überlegt, das protestantische Rom ursprünglich eingeschläfert. Es gab damals, 1810, noch eine kleine Pietistenversammlung mit 10 Leuten, die an der Bibel festgehalten haben, damals in Genf. Und einige von diesen 10 Leuten waren junge Studenten. 10 Leute. Aber auf dem Lehrstuhl der theologischen Fakultät in Genf hat man die Bibel gar nicht mehr geöffnet. Und man hat gelehrt, Jesus, ja, den gibt es, aber der war nur Mensch, der war nicht Gott. Denn dass Jesus Gott sein sollte, das geht gegen die Vernunft. Man hat alles rausgestrichen, was der Mensch mit seiner Vernunft nicht erfassen kann. Denn man hat den Mensch zu Gott gemacht. Das war die Situation. Und in diese Situation hineinkommt jetzt der Weckruf Gottes. Auf Französisch nennt man diese Erweckung, diese fünfte Reformation, man nennt sie Réveil. Das heißt ja aufwachen. Réveil. Jetzt kommt also der Weckruf Gottes hier nach Genf in diese Situation hinein. Und dieser Weckruf, den hat Gott ganz überraschend gemacht. Ganz überraschend, der kam nämlich durch eine russische Baronin, eine Frau aus dem obersten Adel. Jetzt kommt sie. Die heißt oder hieß Juliane von Krüdener. Das war also eine russische Baronin aus dem obersten Adel. Diese Frau, die war vernetzt mit allen Königs- und Herrschaftshäusern in ganz Europa. Das war eine Salondame, die hat nie arbeiten gelehrt. Es gibt eine Doktorarbeit, die ich kürzlich über sie gelesen habe. Die hat nie gearbeitet in ihrem Leben. Die hat sich nur den ganzen Tag gepudert und die hat noch ein bisschen geschrieben. Für alles die Bedienstete hatten sie im Haus. Diese Juliane von Krüdener hat das üppige Leben genossen mit allen Ausschweifungen, vor allem viele Jahre in Paris. Und dann plötzlich hat sie eine radikale Umkehr zu Jesus erlebt. eine radikale Umkehr zum Evangelium. Wisst ihr wie? Durch einen einfachen Schuhmacher, so macht das Gott. Einer, der noch von da kommt, der erweckt blieb aus dem Pietismus, ein einfacher Schuhmacher. Weil die Dame Juliane von Krüdig ging ja nicht in ein Schuhhaus, um neue Schuhe zu kaufen, sondern die ließ natürlich den Schuhmacher ins Haus kommen. Und der musste ihre Füße ausmessen und sie sagte genau, wie diese Schuhe aussehen müssen. Und dieser einfache Schuhmacher aus Riga hat ihr während dem Füße anpassen und Schuhe anpassen das Evangelium verkündigt. Und Juliane von Grüdener hat eine radikale Umkehr zu Jesus erlebt. Und diese Frau kommt jetzt 1813 nach Genf und predigt 2 Monate lang glasklares Evangelium. Glasklares Evangelium. Und was ist passiert in diesen 2 Jahren? Dieser Funke der Erweckung springt auf ganz wenige Theologiestudenten auf, die ich vorhin schon erwähnt habe. Der springt auf diese Theologiestudenten über. Juliane von Krüdener, die war also nur 2 Monate in Genf, aber das war der Startschuss, das war der Weckruf Gottes, damals in Genf. Und sie zieht dann weiter durch die Schweiz, große Teile von Europa und überall, wo sie auftaucht, diese Juliane von Krüdener, gibt es einerseits Aufruhr und auf der anderen Seite kommen Menschen zum Glauben. Übrigens, diese Juliane von Krüdener, jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen, auch die, die vielleicht Geschichte nicht so gern haben, diese Juliane von Krüdener, die kam auch nach Schaffhausen, 1817. Es war Aufruhr pur, als die kam. Sie hat meistens in einem Gasthof logiert, diese hohe Dame, und hat vom Balkon dann gepredigt oder gesprochen oder irgendwie unten, ihr seht da noch ein Bild, so ungefähr soll sie ausgesehen haben. Und man hat gesagt im Kanton Schaffhausen, passt auf, diese Juliane von Krüdener, das ist eine Hexe. Man hat den Leuten gesagt, schaut einmal, diese Damen damals hatten ja lange Röcke an, schaut einmal, wenn sie den Fuß ein bisschen hebt, die hat keine menschlichen Füße, sondern die hat Ziegenfüße von Dämonen. Und was ist passiert? Das gleiche überall. Es hat da auch hier im Rajat, Juliane von Krüdener war der Anstoß einer breiten Erweckung. Einer breiten Erweckung. Natürlich, es war nicht alles lupenrein, was diese Juliane von Krüdener gepredigt hat. Es gab auch ein paar schwärmerische Elemente, ungesunde Elemente. Aber einer der Erweckten hier im Kanton Schaffhausen war Pfarrer Pleiss, hieß der. Der war Pfarrer in Buch. Der wurde auch erweckt unter der Verkündigung von Juliane von Krüdener. Und der hat auf eine sehr weise Art diese Erweckung in gesunde Bahnen gelenkt. Ich möchte den gerne mal im Himmel kennenlernen, Pfarrer Pleiss. Hat das Ungesunde aussortiert in dieser Erweckung und das Gesunde gefördert. Und aus diesem geistlichen Aufbruch hier in der Gegend hat dann einige Jahre später in diesem Zuge, 10 Jahre später, kam ein sogenannter Johannes Winzeler zum Glauben. Einige reagieren, ihr wisst, wenn sie kommen heute noch auf den Mann zu sprechen. Man kann sagen, das war der Gründer unserer FEG. Spannend, oder? Über Krüdener, Winzeler sind wir heute da. Ich werde auf ihn noch zurückkommen. Das hat noch viel mit der Geschichte mit der FEG zu tun. Aber jetzt zurück zu Geschehen in Genf. Juliane von Krüdener bringt also diesen Weckruf Gottes nach Genf. Junge Studenten werden erfasst vom Evangelium, das zieht Kreise. Später wird diese Erweckung noch vertieft durch andere, das war ja nötig, zum Beispiel durch einen Robert Haldane, der war einige Monate nur in einem Hotel, konnte kaum Französisch, aber hat den Römerbrief diesen Studenten ausgelegt. Und die Erweckung wuchs. Und mit der Zeit oder noch kurzer Zeit war schon ganz Genf hellwach, vor allem die Kirchenleitung. Die wurde hellwach. Warum? Sie hatte Angst. von diesem Relais, von diesen jungen Studenten. Und sie haben eine Verordnung herausgegeben, dass auf Genfer Kanzeln nicht gepredigt werden darf, dass Jesus auch Gott ist. Dass auf den Genfer Kanzeln nicht gepredigt werden darf über Erbsünde. Dass auf Genfer Kanzeln nicht mehr gepredigt werden darf über die Gnade Gottes. Aber die Feuerwehr in Genf kam zu spät. Das Feuer des Evangeliums brannte schon lichterloh. Und weil den jungen Theologen die Kanzel jetzt verboten war in Genf, was haben sie gemacht? Sie haben die erste Freikirche in Genf gegründet. Und das Feuer des Evangeliums, dieser Erweckung, hat sich weiter ausgebreitet in den Kanton Watt, Neuenburg bis nach Bern. Und einer, der dieses Feuer der ersten Liebe bis nach Bern brachte, in die Stadt Bern, das war Pfarrer Galland. Den muss ich einfach erwähnen, Pfarrer Galland. Der hat gepredigt in der französischen Kirche, die gibt es heute noch, und zwar eben auf Französisch, hat er dort gepredigt. Was hat er denn gepredigt, dieser Galland? Das Gleiche, was in Genf gepredigt wurde, nämlich, dass der Mensch allein bestehen kann vor Gott, durch die Erlösung, die Christus am Kreuz vollbracht hat. Weiter hat er gepredigt, dass jeder Mensch eine persönliche Umkehr zu Jesus braucht. Weiter hat er gepredigt, dass jeder Mensch eine Wiedergeburt braucht. Das heißt, den Empfang des Heiligen Geistes, der ihm das alles bestätigt und ihm Kraft gibt, in einem neuen Gott wohlgefälligen Leben zu leben. Und dieser Dienst vom Pfarrer Galland handfeste Auswirkungen. Ich möchte euch ein ganz nettes Zitat lesen aus der damaligen Zeit. Da heißt es, viele Mädchen, die auf Galland einen besonderen Eindruck machte, hörten auf ihn und zogen zum großen Verdruss der jungen Männer sich von den Bällen zurück. Also sind nicht die Fußbälle gemeint, sie zogen sich von den Diskotheken zurück, von den gottlosen Partys, würden wir heute sagen. Und diese jungen Männer, sie haben sich furchtbar geärgert, dass es da hübsche Mädchen gibt, die nicht mehr kommen zu diesen Bällen. Und was haben sie gemacht? Sie machten, heißt es da in der Chronik Galland, eine Katzenmusik. Versteht ihr das? Die gingen wahrscheinlich nachts vor sein Fenster mit Pfannendeckel und machen einen Heidenlärm. Und warfen sogar mit Steinen gegen die Fenster seiner Wohnung. Also da war was los in Bern. Das hatte Auswirkungen. Und unter diesen Erweckten in Bern gab es einen Namen. Und wenn ihr den Namen noch nicht kennt, der muss jeder FEGler darüber auch sich ganz merken, festmerken heute Morgen, spätestens heute Morgen. Einige wissen schon, welchen Namen jetzt kommt. Nämlich Karl von Rutt. Der war unter diesen Erweckten in Bern. Ein Mann aus wohlhabendem Hause. Er hatte schon als Kind, kam er in Berührung durch seine Eltern mit der Erweckungsbewegung. Der war jetzt wieder in Bern und hatte einen ganz hohen Posten. Ihr seht es da vorne, der war Sekretär der Staatskanzlei des Kantons Bern. Und der gehörte zu diesem Kreis der Erweckten. Und diese Erweckten haben sich immer mehr jetzt auch in privaten Kreisen getroffen, heute würden wir sagen in Hauskreisen, wo sie einander ermutigt und im Glauben gefördert hatten. Und unter diesen Erweckten kam dann immer mehr die Frage auf, oder sie bewegten die Frage, wer darf eigentlich beim Abendmahl teilnehmen? Nächsten Sonntag werden wir es auch wieder feiern, Vorbereitung dazu. Wer darf eigentlich beim Abendmahl teilnehmen? Und auch die Frage beschäftigte diese Erweckten, wer gehört denn eigentlich zur Gemeinde von Jesus? Ist das Kleti und Pleti, wie damals in den Staatskirchen? Und diesem Kreis der Erweckten war immer mehr klar, aufgrund des Neuen Testaments, dass nur Wiedergeborene eigentlich das Abendmahl nehmen sollten. Und dass nur Wiedergeborene zur Gemeinde von Jesus gehören. Und in der Folge gründete dieser kleinere Kreis, ganz nach Genfer Vorbild, die erste Freikirche in Bern. Die hieß, ähnlich wie in Genf, Église de Dieu. So hieß diese erste Freikirche 1828. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Es ging diesen Leuten nicht darum, weil sie sich besser fühlten, machen wir eine eigene Gemeinde. Überhaupt nicht. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Diese Gründer, die haben gelitten unter diesen Fragen. Wer darf zum Abendmahl teilnehmen? Ich habe einen Brief gelesen von Karl von Roth von dieser Zeit. Er hat ein Schlüsselerlebnis gemacht im Militär, wo der damalige Feldprediger in seiner Kompanie allen das Abendmahl einfach ausgeteilt hat. Er schreibt auch den gottlosesten Kerlen in der Kompanie. Und Karl von Roth, den hat das so bewegt, er hat gesagt, das Beste vom Evangelium, das Kreuz, den Leib von Jesus, der uns verbrochen hat, das Blut, das er uns vergossen hat, gibt man einfach so in den Schmutz. Man merkt, er hat der richtige Gewissensbiss. Und ich war dabei. Das hat ihn bewegt. Er schreibt, ich habe den Frieden mit Gott einige Zeit verloren deswegen. Mir ist das noch wichtig aufzuzeigen, es war nicht nur eine Besserwisserei, wie es manchmal heute bei gewissen Gemeindegründungen, das bewegt mich schon, heute ist die Anzahl der Christen in der Schweiz nicht gestiegen, aber gestiegen ist die Anzahl der Gemeinden und Gruppierungen, wo man sich immer wieder trennt und nochmals trennt und nochmals trennt, ich habe das selber hautnah miterlebt, weil man sich nirgends einordnen kann. Das war nicht damals der Grund. Das war so eine tiefen inneren Not. Und eine Freikirche zu gründen, war nicht leicht damals. All diese Leute, die da beteiligt waren, wussten, das hat Konsequenzen. Denn Freikirchen waren auch 300 Jahre nach den ersten Täufen staatlich immer noch verboten. Und Karl von Roth, der auch dabei war, der war sich bewusst, ich werde wahrscheinlich meine Stelle verlieren, meinen Posten. Und trotzdem, nach langem Überlegen ließ sich von Roth in diese Église de Dieu aufnehmen. Die hatte am Anfang nur 20 Mitglieder. Und dann ist es passiert, was er wusste, was es passiert. Als der Arbeitgeber davon vernommen hat, haben sie gesagt, der von Roth ist ein gemütskranker Schwärmer. Der hat gleich die Stelle verloren. Ihm wurde verboten, diese Versammlungen der Église de Dieu zu besuchen. Er wurde sogar verhaftet und letztendlich wurde er des Landes verwiesen. Das heißt, er bekam ein Verbot, nicht mehr den Boden des Kantons Bern zu betreten. Landesverweis. Ich lese euch kurz vor, was das mit von Roth machte. Das war nicht eine leichte Sache für ihn. Er schreibt in einem Brief aus dem Gefängnis, ich zitiere, heute bin ich in einem feurigen Ofen, meine Seele erliegt und zittert in mir. Ich bin wie zermalmt unter den Drachen und bedeckt mit dem Schatten des Todes. Doch richtet der Herr mich gerade in diesem Augenblick auf durch die schönen Worte aus Jesaja 42, 16. Ich habe nachgeschaut, was dort steht, Jesaja 42, 16 dort steht. Gott macht meine Finsternis oder aus meiner Finsternis wieder Licht. Das hat ihn getröstet. Und genau das hat Gott gemacht. Gott macht aus meiner Finsternis im Moment wieder Licht. Er wurde also verbannt. Wo ging er hin? Wo soll er jetzt hin, der Karl von Roth? Er reiste zuerst nach Genf, um den Reveil noch besser kennenzulernen. Dann reiste er nach London, ließ sich dort zum Prediger ordinieren und ausbilden. Und dieser Zeit der Verdammung aus dem Kanton Bern, Verbannung, knüpfte er verschiedene enge Verbindungen zur ganzen Erweckungsbewegung, die es damals in Europa gab. Und ich würde sagen, das war göttliche Vorsehung. Ohne diese Verbannung hätte er das alles nicht kennengelernt. Für sein zukünftiges Leben. Diese Kontakte, diese Erfahrung gaben von Roth mehr solides biblisches Fundament seines Glaubens. Diese Erfahrung gaben von Roth mehr innere Tiefe, schärften seinen Blick für das Wesentliche im Reich Gottes und auch für die Weite des Reiches Gottes. Schärften seinen Blick auch für den neutestamentlichen Gemeindebau deren Auswirkungen wir in unserem Verband bis heute noch genießen dürfen. Gott macht aus meiner Finsternis Licht. Und dann passierte es, das kann eben Gott. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1830, gab es dann in Bern eine politische Revolution, die sogenannte Juni-Revolution im Kanton Bern. Und mit dieser Revolution kam dann eine ganz neue Kantonsverfassung, wo zum ersten Mal in der Geschichte des Kantons Berns die Glaubensfreiheit festgeschrieben wurde. Also das, was die Täufer schon vor 300 Jahren gefordert hatten, kam damals 1830 in Bern. Alle Verbannungsurteile wurden aufgehoben und von Rott kehrte wieder zurück nach Bern. Und dann drei Jahre später, 1833, wurde Karl von Rott zum ersten offiziellen Vorsteher der Église de Dieu in Bern gewählt. Die erste hat damals gesagt, Dissidentengemeinde. Oder im Volksmund hat man auch gesagt, eben freie Gemeinde. Da kommt unser Name her. Aber von Rott gründete schnell auch weitere ähnliche Gemeinden im Kanton Bern. Es kam dann schnell einmal zu einem kleinen Gemeindeverband, der sich erstmals Freie Evangelische Gemeinde nannte. Und einer seiner engsten Mitarbeiter war eben dieser Johannes Winzeler aus Barzen. Das war ein junger, feuriger Prediger. Er hat mit von Rott zusammengearbeitet, er hat im Emmental gepredigt und dann wurde er verjagt und eingekerkert. Glaubensfreiheit war damals schon auf dem Papier bei den Leuten noch nicht angekommen. Die wurden zutiefst verfolgt und schikaniert. Von der Bevölkerung und auch von der Polizei. Und dann predigte Johannes Winzer noch eine Zeit lang im Region Thun. Überall kamen Menschen zum Glauben. In dieser Zeit wurde auch die erste FEG der Ostschweiz gegründet in St. Gallen durch den Apotheker Stefan Schlatter 1837. Und der hatte dann auch, die beiden Männer hatten enge Verbindungen miteinander und bald entstanden nebst der FEG Teilen auch weitere Gemeinden im Kanton Zürich, im Kanton Thurgau, im Kanton Glarus, im Kanton St. Gallen, also Vorläufergemeinde des heutigen Bundes FEG, den es seit 1910 gibt. Und unterdessen war auch Johannes Winzeler wieder zurückgekehrt in seine Gemeinde. Er war der Gründer der FEG hier, war Impulsgeber, der wesentliche Impuls der FEG in Winterthur, und war Impulsgeber auch von der FEG in Wilching. Ich kann gar nicht mehr alles erwähnen, wie es dann weiterging. Ich sage das einfach zusammenfassend, nochmals zurück zu Karl von Rott. Karl von Rott war der Initiator, er war der Impulsgeber, er war zugleich aber auch Integrationsfigur, wenn es Spannungen gab, von der ganzen freikirchlichen Bewegung in der Schweiz und auch in Europa. Von Rott hat auch den Deutschen Bund FEG maßgeblich geprägt. Es ist ja heute eine riesen Freikirche mit über 400 Gemeinden, der Bund FEG in Deutschland. Sein Wirken hat Ausstrahlungskraft bis in unsere Tage, obwohl dieser Mann mit 56 Jahren bereits gestorben ist. Warum hat er so eine Ausstrahlungskraft? Das sind Fragen, die mich persönlich immer bewegen. Warum kann Gott Menschen so gebrauchen? Warum? Ganz einfach, weil er erweckt geblieben ist. Weil er in einer persönlichen Jesus-Beziehung geblieben ist, sie gepflegt hat. Weil er sich ein solides biblisches Fundament hat schenken lassen. Weil er die Prioritäten des Neuen Testamentes hochgehalten hat. Immer wieder. Das ist interessant. Die Prioritäten der ersten FEG in Bern, die von Rott geprägt war, das hat sich bis heute im Bund FEG eigentlich nicht verändert, inhaltlich. Wir hatten diese Woche Pastorenkonferenz. Und ich habe mir gedacht, wenn von Rott hier sitzen würde, der hätte Freude gehabt. Natürlich in den Formen hat man vieles geändert und das muss immer wieder auch passieren. Aber inhaltlich spürt man heute noch den Geist von Karl von Roth. Ich bin überzeugt, wenn von Roth heute leben würde, würden ihm unsere Statuten zeigen und unser Leitbild. Ich würde sagen, dass er sagt, das kann ich unterschreiben. Würde es vielleicht anders formulieren. Warum? Weil sie vom ewigen Wort Gottes her geprägt sind, was auch Karl von Roth geprägt hat. Und so komme ich noch zu meinem letzten Gedanken. Jetzt geht es ja nicht mehr um von Roth, der ist schon lange gestorben, nämlich um uns. Zukunft braucht Herkunft. Ja, was können wir denn lernen von Karl von Roth? Also vom Reveil für uns heute. Was können wir lernen als Gemeinde? Was können wir lernen ganz persönlich? Erstens möchte ich nochmals darauf hinweisen, auf diese Linie. Es ist eine Wellenlinie der Geschichte der Christen und nicht eine lineare Linie. Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, ihr seht es auch schon da vorne, erweckt sein ist kein automatischer Dauerzustand. Das ist mir ganz wichtig, auch für mein Leben. Das war auch bei Karl von Roth so. Erweckt sein und erweckt bleiben, das geschieht in unserem Leben nicht automatisch. Das ist auch bei der FEG nicht. Es gibt FEGen, die sind wieder lau geworden. Die haben sich den Traditionalismus zum Evangelium gemacht. Die sind eingeschlafen. Und einige gibt es heute gar nicht mehr. Warum? Weil erweckt sein und geistlich wach bleiben kein automatischer Dauerzustand. War bei von Roth so, das ist bei mir so und auch bei dir so. Und vielleicht sagst du, ja, wie kann ich denn merken, ob ich überhaupt geistlich noch wach bin? Ich möchte nur einen Aspekt dazu erwähnen. Karl von Roth hat gewusst, eine wache Gemeinde ist immer auch eine evangelisierende Gemeinde. Das hat er gelernt vom Reveil in Genf. Als Folge diesem geistlichen Erwachen in Genf haben die in Genf schon bald einmal evangelistische Anlässe organisiert. Sie haben schon bald einmal Missionare ausgesandt, nicht weit, den Kanton Watt, nach Neuenburg, nach Frankreich. Was wollen wir lernen aus der Geschichte? Ich lese nochmals unseren Text aus Epheser 5. Ab Vers 13, wo es heißt, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Und dann heißt es nachher weiter, ich lese nicht alles, aber einige Sätze, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Oder Vers 17, lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte, als Wache, als Erweckte. Ja, was will denn der Herr von uns? Was will er denn? Er will, dass wir das Evangelium anderen weitersagen. Ihr habt bestimmt schon den Satz gehört, gerettet sein bringt Retter Sinn. Das ist ein Kennzeichen von geistlicher Wachheit. Gerettet sein, selber gerettet sein, trägt den Wunsch in sich, dass auch andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Hudson Taylor hat es mal noch drastischer formuliert, er hat gesagt, entweder bist du ein Missionar oder du bist ein Missionsfeld. Er hat gesagt, etwas dazwischen gibt es nicht. Hier waren Missionare, hier auch. Und hier wurden die Christen wieder zum Missionsfeld. Und jetzt werden wir in anderthalb Wochen diese Vortragsreihe mit Beat Büschlen starten. Darf ich dich einmal fragen, prüf dich, was macht diese Vortragsreihe oder die Ankündigung dieser Vortragsreihe mit dir? Was löst das für Gedanken aus? Freust du dich auf diese Chance? Jetzt kann ich Menschen einladen, die mir schon lange auf dem Herzen sind, für die ich schon lange bete. Oder denkst du, oh, wenn diese Vortragswoche kommt, da wird man mich dann nicht sehen. Da werde ich mich verziehen, das ist mir irgendwo unangenehm. Ich sage es noch einmal. Ein Kennzeichen vom geistlich Wachsein und Wachbleiben ist der Wunsch, der auch wach bleibt, dass andere Menschen den Erlöser, den ich selber kennenlernen durfte, auch kennenlernen können. Und so komme ich noch zum letzten Punkt, und der heißt ganz einfach, ein positiver: Aufwachen ist schön. Stimmt, oder? Wir haben doch alle schon erlebt, wir waren im Bett, sind tief eingeschlafen und hatten einen bösen Traum. Und dann sind wir aufgewacht und haben gesagt, zum Glück ist dieser Traum nicht wahr. Oder nicht? Also ich bin schon richtig schweißgebadet aufgewacht. Zum Glück ist dieser Traum nicht wahr. Aufwachen ist schön. Und wenn wir verheiratet sind, ist das Aufwachen noch doppelt schön. Also ich bin heute noch fasziniert. Ich wache auf und gucke rüber und sehe dann so eingemummelt in der Bettdecke den liebsten Menschen auf dieser Welt, den ich kenne. Wow! Ich sage es meiner Frau auch viel am Morgen. Sie sagt sie, du kannst aufhören, ich kenne das jetzt schon. Aber ich sage, ich empfinde es so. Ich finde das der Hammer. Aufwachen und direkt Meter neben mir liegt der liebste Mensch auf dieser Welt, den ich kenne. Aufwachen ist doch schön. Ich habe ein Anliegen, ihr merkt, wenn so Bibeltexte kommen, machen einige gleich die Rolle drunter. Also nicht, oh ja, ich weiß es vom langjährigen Dienst. So ein Bibeltext, wach auf, der du schläfst, jetzt kommt er wieder, jetzt wird er gesetzlich. Nein, aufwachen ist schön. Wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wir können neu erleben, dass die größte Person, die es gibt, die liebste Person, die es gibt, Jesus Christus, der alles eingesetzt hat für mich, sein Blut und Leben, wieder neu in mein Leben wohnt. Aufwachen ist doch schön. Ich lese noch den Vers 18, wo es weiter heißt, das hängt alles zusammen mit diesem Aufwachen. Trinkt euch keinen Rausch an. Noch heißt es weiter, lasst euch vielmehr mit Gottes Geist erfüllen. Natürlich ist hier primär der Alkohol gemeint, trinkt euch keinen Rausch an, aber ich denke, das hat noch eine viel tiefere, bildhafte Bedeutung. Es gibt so viele Götzen, die sich ins Leben von uns Christen einschleichen möchten. Ein Götze kann sogar Arbeit sein. Oder viele Zerstreuungen, die uns die Sicht vernebeln fürs Wesentliche, für das, was Gott macht, möchte von uns. Die uns richtig betrunken machen, dass wir als Christen am eigentlichen Leben vorbeitorkeln, im Bild ausgedrückt. Aber du darfst heute Morgen wieder neu beten. Herr Jesus, erfüll mich mit deinem Geist. Wieder neu. Ich will dir Raum geben. Und er wird es tun. Ich werde jetzt noch beten und dann werden wir zusammen das Lied singen, das immer das letzte Lied sein wird, dann bei der Evangelisation, bei dieser Vortragsreihe. Es passt ganz gut und wir können schon lernen, wie ich vor den Thron Gottes kommen darf. Und wenn du merkst, ich bin irgendwo lau geworden, ich bin nicht mehr erweckt, darfst Jesus heute Morgen sagen, Jesus, komm hinein in mein Leben, erfülle mich wieder ganz neu. Ich will dir Raum schaffen im Leben. Aber jetzt möchte ich vorher noch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, du hast uns immer wieder in deinem Wort aufgefordert, dass wir die großen Taten von dir, dass wir die Geschichten, die du mit Menschen geschrieben hast, weitererzählen sollen, auch unseren Kindern. Wir haben das heute Morgen ein kleines Stück versucht, Jesus. Danke auch für die ermutigende Geschichte auch von Karl von Roth. Danke, dass du ihm seinen klaren Blick geschenkt hast, was vor dir wichtig ist. Klaren Blick fürs Evangelium. Und Jesus, ich möchte da auch lernen. Wir möchten lernen. Lass das, was in deinen Augen klein ist, in meinen, in unseren Augen auch immer wieder klein werden. Und lass das, was in deinen Augen groß ist, auch in meinen Augen auch in unseren Augen groß sein. Und groß ist bei dir, dass wir zu dir finden dürfen. Und groß ist bei dir, Jesus, dass andere Menschen dich finden. Gib uns den Mut, auch solche einzuladen. Bring die Menschen auch an diese Vortragswoche, für die wir schon länger beten, Jesus. Und wir bitten dich jetzt aber auch für die Schwachen in unserer Gemeinde, die nicht da sind. Besonders auch für Lilly Weber, wo man den Eindruck hat, dass sie jetzt auf der Zielgerade ist, ihres Lebens auf dieser Erde. Segne sie, sei du ihr ganz neu nah.